Herzlich willkommen zum Spielboxcast Ausgabe 25. Auch in dieser Episode ist vollgepackt mit ein paar kleinen Neuigkeiten, mit Sachen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, die ein kleines Update erfahren haben. Und wir haben heute nicht ein, sondern zwei Interviews mit mehreren Personen. Wir waren nämlich zusammen auf der Spiel des Jahres Verleihung. Dazu natürlich auch alle Infos und dem angeschlossenen Tag der Brettspielkritik. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Stefan, so schnell geht's. Ein paar Podcast-Episoden später und wir haben uns schon vor Ort endlich mal getroffen und haben das Mikro in der Hand gehabt, zusammen am Tag des Spiel des Jahres. Da haben wir uns endlich mal gesehen, also wir kannten uns natürlich schon, aber zusammen in der Podcast-Funktion und haben uns ein paar Leute geschnappt. Darum soll es heute auch ausführlich gehen, aber du hast noch ein paar Neuigkeiten mitgebracht.
Wir haben ja in der letzten Ausgabe des Spielbox-Podcasts im Juni darüber berichtet, dass es in Essen demnächst keine Dauerkarten mehr geben wird für die Spiele in Essen, sondern dass es Einzelkarten gibt. Da hatten wir ein langes Interview mit Carol Rapp, der Geschäftsführerin des März Verlages. Und jetzt haben wir vor zwei Tagen, wir zeichnen aus auf diesen Podcast am 24. Juli, vor zwei Tagen den Vorverkaufsstart gehabt. Der neue Ticketshop ist online gegangen und es hat gleich ein bisschen geknirscht und gerumpelt, weil offensichtlich war es so wie am Donnerstagmorgen, wenn alle zu den Neuheiten strömen in Essen, die gleich ausverkauft sein konnten, mussten sehr, sehr viele Leute in dem Moment sofort den Ticketshop entern. Das waren jetzt keine Zustände, hat man mir gerade gesagt, bei März Verlag, ich habe mit Robin de Kleur gesprochen, wie bei Taylor Swift oder wie bei Oasis oder sowas, so schlimm war es nicht. Es war aber, gab ein kleines Problem mit einem Bug im Ticketshop und weil dann doch sehr viele versucht haben, möglichst schnell ihre Karten zu kaufen, war es nicht möglich, diesen Fehler wieder zu beseitigen. Und deswegen hat man die Seite offline genommen. Seit heute Morgen ist sie wieder online. Ich war gerade drauf. Es hat alles funktioniert. Es ist alles wunderbar. Und es gibt noch reichlich Zeit, seine Karten zu besorgen. Die Messe ist ja im Oktober. Das haben vielleicht auch einige vergessen. Die ist nicht schon übermorgen. Und es ist so, dass man genügend Karten noch da hat. Es hatten ja einige Leute schon Angst, zu kurz zu kommen, aber der März Verlag hat versprochen, wenn mal an irgendeinem Tag ein Kontingent knapp werden sollte, würde rechtzeitig auf allen Kanälen darüber informiert, dass auch diejenigen, die sich noch etwas mehr Zeit lassen, auf jeden Fall ihre Eintrittskarte kaufen können. Vor Ort wird es in diesem Jahr keine Karten mehr geben. Das Ganze funktioniert ausschließlich online, aber es ist reichlich da. Wie gesagt, wir sind nicht dabei, für ein Großkonzert in einem Stadion die Halle innerhalb von wenigen Minuten auszuverkaufen, sondern es war so ein technischer Schluckauf, so beschrieb es Robin de Kleur, der den Ticketshop des März Verlages, also des der Spielmesse, ein wenig gehemmt hat. Und das Ganze ist jetzt bereitigt und jetzt kann sich jeder seine Karten buchen.
Ja, und das ist auch normal, wenn irgendwo ein Launch-Datum ist oder irgendein Starttermin. Natürlich sind dann erstmal die Serverlasten höher, was dann eben auch dazu führt, dass dann halt oft Server zusammenbrechen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches gewesen.
Nein, und alle, die sagen, ich konnte gestern die Karte nicht kaufen, es gibt ja einen Early-Bird-Rabatt, also diejenigen, die besonders früh kaufen, bekommen da ja einen kleinen Rabatt. Und auch diese Aktion wird jetzt, weil der Ticketshop offline war, einen Tag verlängert. Also alles in Ordnung und wieder in aller Ruhe atmen. Der nächste Sprint steht an am Donnerstagmorgen, dann wenn die Hallen öffnen.
Sehr schön. Wir haben vor einigen Folgen ja auch mit den Machern und den Leuten hinter dem Spiel Kauri gesprochen von Koala Games und du hast mir hier einen Link vom Spiegel in unser Vorbereitungsdokument gesteckt und da habe ich schon kurz gedacht, Moment mal, jetzt gehen die Marketingaktionen aber zu weit. Was ist denn da passiert?
Ja, offensichtlich hat man bei Koala, den pfiffigen Leuten aus Bergisch Gladbach, gesagt, wir müssen die Jury-Spiel des Jahres dringend noch kurz vor der Wahl zum Kennerspiel des Jahres beeinflussen. Da haben wir auch vor im Mai-Podcast ausführlich drüber gesprochen. Und da kommt doch tatsächlich dann, aber leider drei Tage nach eurer Überlegung, was denn Kennerspiel des Jahres wird, die Nachricht, erstmals seit 1978, übrigens das Jahr, in dem Spiel des Jahres gegründet wurde, der Verein, ausgerechnet seit dem Jahr, erstmals wieder befindet sich ein Zwerg-Kiwi in freier Wildbahn auf einer der Festlandinseln in Neuseeland. Absolute ornithologische Sensation, gut platziert von den Kollegen von Koala. Ist der kleine Fleckenkiwi, ein Weibchen wurde auf der Südinsel gesichtet. Das galt da eigentlich als ausgerottet und das ist natürlich ein wunderbarer Marketing-Gag, um euch zu überzeugen. Aber irgendwie hat das Ganze nicht funktioniert. Puku Puku, wie die Einheimischen oder wir das Tier nennen oder wie du als Ornithologe, Manuel, ihn Apteryx ovinii nennen würdest. Also der ist jetzt wieder auf der Insel unterwegs. Passend zum Spiel. Das Spiel wird, glaube ich, gerade neu aufgelegt, damit man das dann ausprobieren kann, wie man die Kiwis auf der Insel sich ausbreiten lassen kann. Und dabei dann noch der Hinweis von Spiegel Online. Da gibt es noch eine Charakterisierung dieses Kiwis. Die möchte ich unseren Hörern nicht vorenthalten. Ich merke gerade, die Zwergkiwis haben sehr, sehr viel mit mir gemein. Sie können nicht fliegen und haben ziemlich schlechte Augen, steht da. Auch riechen sie ziemlich muffig. Also es trifft nicht alles auf mich zu, aber das ist das, was da Spiegel Online berichtet und auch viele andere Medien. Also der Kiwi ist zurück und wie er es geschafft hat, als nicht flugfähiger Vogel von einer Insel draußen auf die Hauptinsel zu kommen, das besprechen wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben.
Ja, er hat auf jeden Fall eine gute Kartenhand erwischt, diese seltene Kiwi-Art, und hat damit gewonnen. Und seht ihr, alle, die nicht dran glauben, auch mit dem Kiwi kann man gewinnen.
So ist es.
Sehr schön. Ich habe schon gesagt, wir haben die Interviews am Spiel des Jahres bei der Verleihung in Berlin getroffen. Unsere Interviewpartner, nämlich einmal von den sieben Bazis, die uns nicht nur ihren Namen erklären, sondern eben auch darüber berichten, wie es ist, so als große Gruppe zusammenzuarbeiten. Das sind ja wirklich sieben Menschen aus Bayern, die sich so nennen, die mit Krakel-Orakel nominiert waren. Und wir haben mit Wolfgang Warsch, der zum vierten Mal zum Kinderspiel nominiert war, gesprochen. Das hört ihr gleich, aber angeschlossen an das Spiel des Jahres, an den Tag der Verleihung, haben wir dieses Jahr gedacht, weil die BerlinCon dieses Jahr nicht zusammenliegt, haben wir ja ein bisschen Luft, so, damit wir die Leute auch nicht von der BerlinCon wegholen, und haben den Tag der Brettspielkritik, also wir als Jury, jetzt nicht wir als Spielbox, bei der ich ja dazugehöre, wir machen alle 2-3 Jahre den Tag der Brettspielkritik in verschiedenen Städten. Den haben wir schon mal in Hamburg gemacht damals. Hatten jetzt auch überlegt, wo wir den das nächste Mal machen, Frankfurt, Mannheim oder so. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn die BerlinCon nicht ist, dann passt es doch vielleicht ganz gut, dass wir den Tag der Brettspielkritik an die Verleihung anhängen und das dann in Berlin machen im Vorfeld, also am Tag vorher. Und das haben wir dann auch durchgeführt. Ein bisschen wahnwitzige Idee, nicht nur eine ganze Verleihung zu organisieren mit Galaabend und Vorabendprogramm, sondern dann auch noch einen kompletten Kongressprogrammtag zu füllen. Und natürlich waren viele von uns dann da auch stark involviert. Also es war ein bisschen wahnsinnig. Ich war selten so erschöpft wie nach diesem Wochenende. Zusammen mit Andreas Becker dann auch einen Workshop dort geleitet und so weiter und auch da noch moderiert und dann die Verleihung moderiert. Also es war schon sehr, sehr viel, aber es war sehr erfüllend und sehr, sehr schön. Also Tag der Brettspielkritik für alle Zuhörenden, da laden wir ein, um sich gegenseitig auszutauschen. Und damit meine ich die Journalisten, Journalistinnen-Bubble, aber auch Content-Creator, alle Menschen, die sich mit Brettspielkritik in irgendeiner Form auseinandersetzen. Podcast, YouTube, auch Instagram, TikTok war dieses Jahr sehr stark vertreten. Und natürlich geht es dann auch darum, uns nicht nur auszutauschen, sondern auch zu diskutieren. Was ist gute Brettspielkritik? Wie funktioniert Kritik? Aber auch übergreifende Themen. Andreas und ich haben zum Beispiel über Interview-Techniken gesprochen, was ja nicht unbedingt Teil der Kritik ist, aber ja trotzdem zu diesem ganzen Themenfeld dazugehört. Also ein Branchentag, würde ich jetzt sagen, oder ein Szenetag, wo die Brettspiel-Presselandschaft so ein bisschen zusammenkommt. Und ja, du warst leider nicht vor Ort, aber es hätte dich, glaube ich, auch interessieren können. Es waren sehr, sehr schöne, viele, viele Themen, die wir dort angeboten haben. Und es ist war ein voller Erfolg, würde ich sagen.
Wie du schon gesagt hast, es ist viel auf einmal, was ihr euch dazu gemutet hat. Und ich habe die Tage nur fleißig genutzt, fleißig an der nächsten Spielbox zu arbeiten. Aber für die Preisverleihung habe ich es dann zum Glück auch nach Berlin geschafft. Und das Ergebnis können wir uns jetzt gleich anhören, wenn wir mal die Interviews anhören, die wir da geführt haben. Eins vor der Preisverleihung zum Spiel des Jahres und ein weiteres unmittelbar danach. Also da merkt man schon, die Leute waren aufgeregt und es gab ziemlich viel Emotionen. Das hat man manchmal in Interviews nicht so, aber da merkt man schon, so eine Nominierung macht was mit Menschen. Und das war in Berlin sehr, sehr deutlich.
Ja. kurzer Hinweis noch, die Brettspielkritik, also die Workshops sind nicht per Video aufgezeichnet, aber die Vorträge. Wir hatten zum Beispiel Tom von Shut Up and Sit Down da oder auch Daniel Wüllner von der SZ, die haben so Impulsvorträge gemacht und wir haben auch mehrere Podiumsdiskussionen gemacht. Die haben leider eine sehr, sehr schlechte Audioqualität, weil wir waren in einer Jugendherberge und hatten da jetzt nicht die perfekte Technik vor Ort, leider. Also wir haben es aufgenommen, aber die Mikros sind leider sehr knarzig und ein bisschen störend. Aber wer sich dafür interessiert, kann das auf dem YouTube-Kanal, das Spiel des Jahres-Kanal finden auf YouTube und da mal reingucken. Mich würde jetzt interessieren zur Verleihung. Das war ja dein erster Besuch bei jetzt dieser neuen Art der Verleihung. Ich weiß nicht, ob du früher mal bei diesen Pressekonferenzen warst, die halt noch nicht so Livestream- und Gala-Charakter hatten. Wie war es denn für dich, dieser ganze Tag der Verleihung?
Ja, ich habe mir das ja mit Spannung angeguckt. Ich war das erste Mal nach 10 Jahren wieder in Berlin bei so einer Verleihung dabei und ihr habt die Sache ja relativ weiterentwickelt. Ihr habt auch ein paar Zeilen zugeschrieben, in der nächsten Spielbox erscheinen wird, da reden wir nachher noch drüber. Also man merkt schon, dass die Jury da die große Samstagabendshow, obwohl es ein Sonntagabend war, die große Samstagabendshow macht mit einer Präsentation auf der Bühne, mit Einspielfilmen, mit großer Deko, mit Leuten, die da vorgestellt werden, mit vielen Interviews moderiert wird. Das ist eine Sache, die du hast ja zusammen moderiert mit der Sprecherin der Jury Spiel des Jahres, Maren Hoffmann. Und man merkt, dass das eine Veranstaltung ist, vor allem für die Brettspielszene, für diejenigen, die da unten sitzen. Denn es war 7 der 9 Nominierten sprachen ja zum Beispiel auch gar kein Deutsch. Es war Englisch, es wurde aus viel Englisch gesprochen. Das heißt, ihr musstet in eurem YouTube-Stream dann auch das Ganze zweisprachig untertiteln. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Und man merkt, es ist eine Sache, die richtet sich an diesem Abend erstmal speziell an diejenigen. Das ist praktisch der höchste Feiertag, sage ich mal, so für die Spieleszene, weil da auch der wichtigste Preis vergeben wird. Und da war das, fand ich, ein sehr, sehr würdiger Rahmen. Man hat eine ganze Menge erfahren noch drumherum. Ich fand die Idee von euch sehr schön, zu sagen, jetzt stellt sich nicht der Vorsitzende hin und sagt, das Spiel des Jahres ist so und so. Und es gab in diesem Jahr einen Umschlag, der wurde aufgemacht und das Öffnen des Umschlages wurde anderen Nicht-Vereinsmitgliedern mit überlassen, die eine besondere Geschichte haben, also einer Grundschulklasse für das Kinderspiel, einer Jurorin vom Asdor aus Frankreich für das Kennerspiel und dem 80-jährigen Jürgen Herz, dem Erfinder des Spiels des Jahres oder der Idee des Spiels des Jahres, der stand dann auf der Bühne und der durfte auch mal so was bekannt geben. Das fand ich ganz charmant, dass das passieren durfte und ansonsten gab es viele Interviews drumherum und nachher sehr, sehr viele Informationen, also eine runde Veranstaltung, aber ich weiß nicht, wie dir es ging auf der Bühne, Manuel, du hast moderiert, ich fand das wahnsinnig warm in dem Raum und es war das richtig war so heiß.
ich hab mich dann auch dabei ertappt, wie ich mit meinem Moderationskärtchen mir zuwedeln müsste.
Habt ihr beide, ja.
Oh, also man ist ja dann auch noch im Anzug und im Scheinwerferlicht, das ist dann noch mal ein bisschen heißer, aber der Saal war sehr, sehr heiß. Und das war komisch, weil wir hatten schon oft wirklich sonnige Tage in Berlin bei der Verleihung und dann hatten wir aber die Türen offen, dann war immer Frischluft. Aber draußen war es halt garstig, regnerisch in Berlin und dann hat es die Hitze irgendwie da reingedrückt. Das war das einzige Manko tatsächlich an dem Abend, das Klima. Aber es lag vielleicht auch an den heißen Emotionen, die hochgekocht sind. Mhm. Wie schätzt du denn die Gewinner und die Nominierten ein aus deiner Sicht? Ihr hattet ja auch, was ich auch sehr schön fand bei der Spielbox, wir haben ja sehr viele Leute aus der Jury, die für die Spielbox schreiben, was aber die Spielbox-Gesamtredaktion natürlich auch nicht davon abhält, zu kommentieren. Und das ist ja auch der Sinn der Aufgabe, auch die Jury da kritisch zu beleuchten, auch wenn viele von uns bei euch schreiben. Ihr habt im Vorfeld ja auch gesagt, manche Nominierungen haben manche Leute nicht so verstanden. Und wie siehst du das denn jetzt mit den Gewinnern? Also vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen, was nominiert war und was gewonnen hat. Und dann würde mich deine Einschätzung dazu, auch deine persönliche, interessieren.
Also wir hatten in der letzten Ausgabe der Spielbox tatsächlich alle diejenigen gebeten, die nicht Jurymitglied sind, mal einfach das zu kommentieren, was die Kollegen verzapft haben, die in der Jury sind. Und ähnlich wie das wahrscheinlich bei euch in den Diskussionen, in den Klausurtagungen und so weiter ist, war natürlich auch das bei uns ein sehr heterogenes Bild. Die einen fanden das gut, die anderen fanden das gut. Die nächsten sagen, das Spiel gehört da rein. Die anderen sagen, nein, das gehört auch in die andere Kategorie. Und das sind so Diskussionen, die ja bei euch in der Jury geführt werden. Das werden wir dann nachher auch in der nächsten Spielbox sehen, wenn wir ein Interview veröffentlichen werden mit der Jury Spiel des Jahres, wie so die Diskussionen bei euch verlaufen können. Also von daher war das dann bei uns auch so. Ich hatte diese Kommentare abgefragt und wir hatten ja 3 Nominierungen für das Kennerspiel des Jahres. Jetzt muss ich das mal gerade aus dem Kopf hinkriegen. Wir hatten den Sieger des Ganzen, das war Endeavor die Tiefsee von Karl de Visser und Jared Gray, erschienen bei Frosted Games und Board Game Circus. Das ist dann nachher auch geworden. Sicherlich das mit Abstand komplexeste Spiel unter den 3 Nominierten, das anspruchsvollste. Da habe ich persönlich gesagt, es ist mir für ein Kennerspiel vielleicht ein wenig zu viel, habe aber auch viele andere gehört, die gesagt haben, Ach Gott sei Dank, das stellen Sie sich unter einem Kennerspiel vor. Das ist die Komplexität, die Sie gerne haben wollen. Außerdem waren nominiert das Kartenspiel, aber das nicht einfache Kartenspiel, Faraway von Johannes Guppy und Corentin Lebrun, erschienen bei Kosmos. Das war diese Geschichte, wie man die Karten in einer Reihe auslegt und auf rückwärts praktisch dann wieder abrechnen muss. Da haben einige meiner Spieler durchaus dran zu knacken gehabt. Oh ja. Und von daher hätte ich es definitiv ebenfalls als Kennerspiel nominiert und nicht als Spiel beim Spiel des Jahres. War so mein heimlicher Favorit. Und ja, und dann war noch Neuland dabei von Charles Chevalier und Laurent Escoffier bei Game Factory auf Deutsch erschienen. Das ist, glaube ich, das Originaltitel bei Loot von dem Spiel, wo man Wikinger auf einen Spielplan stellt und versucht, bestimmte Teile auf dem Plan zu erreichen. Ein Spiel, was mir ganz gut gefallen hat, wo man relativ zügig reinkommt, wo man aber trotzdem eine schöne Spieltiefe hat, obwohl man nicht allzu viele Regeln hat. Also von daher drei gelungene Nominierte, und die kann man sich jemand, der als Spieler, der Spiel interessiert ist und der sagt, ich brauche mal Tipps, ich möchte mal das ausprobieren, kann man sich die alle drei angucken, weil sie auch eine unterschiedliche Spieldauer und einen unterschiedlichen Anspruch haben. Also von daher habt ihr quasi die Empfehlungsliste da im Kleinen nochmal abgebildet, zumindest was die an den Anspruchshaltung für an die Spieler halt anbetrifft. Das ist so meine Einschätzung zum Kennerspiel des Jahres. Also von daher, das Endeavor muss ich nochmal intensiver spielen, denn es gibt ja zwei Möglichkeiten.
Man kann nochmal tiefer eintauchen.
Richtig, man kann das ja kompetitiv und kann das kooperativ spielen. Das heißt also, da ist viel drin in der Kiste, und die Verlage drohen ja auch schon mit der nächsten Erweiterung. Also da muss man jetzt nicht sehen, dass man hinterherkommt. Ne?
Genau. Beim Spiel des Jahres war nominiert Bombbuster von Hisashi Hayashi, der ja auch bei uns auf der Bühne war, aus Japan. Hat dann auch gewonnen, Deduktionsspiel, wo man diese Bomben entschärft auf ganz spielerische, auch kindgerechte Art und Weise, weil manche Kommentare kamen, oh, ist es zeitgemäß, ein Bombenspiel gewinnen zu lassen? Die Leute haben sich, glaube ich, nicht mit dem Spiel beschäftigt. Man entschärft ja Bomben. Also ich habe auch so Kommentare bei der Tagesschau gelesen, so, denkt denn niemand an die Opfer von Terrorattentaten beim Bombbuster? Aber man ist doch friedensstiftend unterwegs und entschärft Bomben. Aber gut, Kommentare im Internet halt. Der hat sich auch wahnsinnig gefreut, aus Japan gekommen, und war jetzt auch der erste Japaner, der diesen Titel dann nach Japan holt, und wird da auch ordentlich gefeiert. Also japanisches Fernsehen hat über ihn berichtet, und ich habe sogar gehört, dass sich die Leute, die bei Scout nominiert waren, im japanischen Fernsehen entschuldigt haben, dass sie den Preis nicht nach Japan gebracht haben. Das ist natürlich auch dann so Culture Clash, was mir fast ein bisschen leid tut, aber freut mich jetzt umso mehr für Hisashi Hayashi. Mitnominiert waren Flip 7 oder Flip 7 von Eric Olsen, bei Kosmos erschienen, Bombbuster bei Pegasus, und Grakel Orakel von den 7 Bazis beim Top Verlag. Dazu hören wir ja gleich noch mehr. Deine Einschätzung, da war so das, was ich gehört habe, ja, da hat das offensichtliche Spiel gewonnen, aber trotzdem hatten viele auch gesagt, aber vielleicht wird es ja doch einer der beiden anderen, weil Bombbuster vielleicht auch für ein Familienspiel ein bisschen anspruchsvoller ist. Das war zumindest das, was ich so wahrgenommen habe.
Ja, also Bombbusters halte ich für ein Ausnahmespiel, und deswegen bin ich froh darüber, dass ihr es nicht habt durchrutschen lassen, sondern dass ihr es genommen habt. Ich glaube, dass der Knackpunkt ist das Tutorial am Anfang. Wenn das nicht da wäre, wenn man gleich mit dem vollen Spiel einsteigen würde, mit allen gelben und roten Kabeln, dann wäre es ein bisschen viel, aber man kann sich daran arbeiten, und ich glaube, dass viele derjenigen, die das Spiel kaufen, die nicht so intensiv spielen wie wir vielleicht, dann auch für die dann schon genügend ist, wenn man auf Level 8 ist und wenn man das dann spielt mit der Grundidee und den wechselnden Kärtchen, die dann da reinkommen, dann ist alles in Ordnung. Die müssen nicht alle unbedingt die ganzen Boxen aufmachen, was ich allerdings nur dringend empfehlen kann. Da sind ja noch bis zu, glaube ich, fast 60 weitere Missionen 66. drin. Und da stecken unglaubliche Sachen drin. Natürlich wird hier nicht gespoilert, aber man sollte unbedingt Level 42 irgendwann mal spielen, kann ich nur sagen, fand ich großartig.
Allein aus Nerdgründen natürlich.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Und das, glaube ich, ist ein Ausnahmespiel, und es bringt halt dieses deduktive Spielelement halt hinein, und ich finde das ein sehr, sehr schönes. Ich weiß, dass sich nicht alle damit leicht tun. Ich habe auch Menschen erlebt, für die das sehr schwierig ist, aber man muss es halt kooperativ lösen, und man spielt nicht gegeneinander um die Wette. Das ist so eine Sache, die manchmal bei Deduktion auch mir ein bisschen Probleme macht, und hier arbeitet man gemeinsam und man kann gemeinsam besser werden in dem Spiel, und das finde ich großartig. Von daher halte ich das für die richtige Wahl, obwohl einige sagen, jo, das hätte auch ein Kennerspiel sein können. Nee, finde ich an der Stelle von euch richtig einsortiert. Ansonsten hattet ihr auch hier wieder ein sehr einfaches Spiel und ein ein durchschnittlich komplexes Spiel. Also Flip 7 ist ja ein vergleichsweise sehr einfaches Kartenspiel, was ihr nominiert hattet, von Erik Olsen bei Cosmos erschienen.
Viel einfacher kann es fast nicht mehr werden.
Richtig, also mir persönlich war zu wenig dran. Das habe ich auch in meiner Spielbox-Note gesagt. Also ich fand es dann doch ein bisschen sehr dünn. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass ein Spiel des Jahres unbedingt besonders komplex sein muss oder so anspruchsvoll wie Bombusters. Es gibt auch sehr einfache Spiele des Jahres, Ideen, die großartig sind. Bei mir und bei mehreren Spielgruppen hat Flip 7 überhaupt nicht gezündet. Von daher war ich fast froh, dass es Bombusters geworden ist, obwohl die Jungs von Krakel Orakel da auch einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt haben. Und auch hier bei Krakel Orakel habe ich persönlich als jemand, der nicht zeichnen kann, weiterhin konsequent Probleme, etwas zu sehen auf diesen Spielplänen mit den gepunkteten Linien, wo wir dann da Striche einzeichnen sollen, damit das ein großes Ganzes gibt. Ich bin da komplett untalentiert und wenn ich dann auch noch bei den anderen, die das gezeichnet haben, auch nicht erkennen kann, was die gemalt haben und dann noch einen Begriff aussortieren, den alle anderen sehen, dann crashe ich eine ganze Partie. Das ist aber, das gebe ich zu, bei Krakel Orakel mein eigenes Problem. Ich habe bei Krakel Orakel sehr viele Menschen erlebt, die das großartig fanden, das Spiel ist immer weiter spielen wollten. Von daher kann ich auch, wenn es nichts für mich ist, diese Nominierung sehr, sehr gut verstehen. Und ihr habt jetzt ein Kartenspiel, ein kreatives Spiel, Partyspielcharakter und ein Deduktionsspiel nominiert. Auch da, wer alle drei praktisch zusammen hat, kann sich einen Spieleabend machen und kann alles Mögliche erleben. Von daher auch da wieder die Empfehlungsliste in klein ein weiteres Mal abgebildet.
Ja. Also ich war selten so glücklich in den 5 Jahren, in denen ich jetzt in der Jury bin, mit der Gesamtauswahl. Also da sind wirklich alle Spiele bedenkenlos gut zum Empfehlen. Also auch die Empfehlungsliste, alles, klar, ich sowieso nach der Nominierung ist ja sowieso alles super, was wir da ausgesucht haben, logischerweise. Sonst hätten wir es nicht ausgesucht. Aber natürlich hat man so aus persönlicher Sicht nochmal ein paar Lieblinge und ein paar Spiele, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsspiel. Aber ich finde, dieses Jahr ist die Bandbreite von Flip 7 bis Endeavor ist halt wirklich alles dabei. Selten so glücklich gewesen und auch so zufrieden mit dem Jahrgang. Schönes Ding. Und ich freue mich jetzt sehr auf den nächsten Jahrgang, bevor wir dazu aber dann übergehen. Die 7 Bazis, ein paar von denen waren da, 6 Stück, um genau zu sein, waren auf der Verleihung. Einer war leider krank oder verhindert. Oder auch der Hund hat gefehlt, das heimliche 8. Mitglied der 7 Bazis. Was es mit dem Namen auf sich hat, wie die Reduzierung dazu führt, dass bessere Spiele entstehen und wie man mit 7 Leuten, die nicht vor Ort alle sitzen, Spiele entwickelt. Das erfahrt ihr jetzt im Interview mit 2 von 7 Bazis. Viel Spaß.
Alles klar. Hallo zusammen, wir freuen uns sehr, dass wir mit dabei sein dürfen. Ich bin Stefan Schröder von den 7 Bazis. Bei mir habe ich...
Ja, ich bin der Christian Braumüller, einer von den 7 Bazis und wir freuen uns, dass wir jetzt was sagen können.
Und wir müssen nicht jetzt weiter aufzählen, es sind nicht alle 7 Bazis da, weil sonst würde dieser Podcast unendlich. Wir sprechen mit 2 von 7 Bazis, aber die 7 Bazis sind die Autoren des Spiels Krakel Orakel. Wir finden uns gerade in Berlin anlässlich der Preisverleihung zum Spiel des Jahres und Krakel Orakel ist eines der nominierten 3 Spiele. Wie kommen 7 Leute auf ein Spiel? Wie kann man zusammenarbeiten und wie seid ihr speziell auf dieses Spiel gekommen? Stefan, fang mal an.
Also es ist natürlich immer kompliziert, 7 Leute zusammenzubringen. Ich glaube, jeder hat so eine gewisse Rolle. Wir machen das Ganze ja auch schon seit 10 Jahren. Da hat sich das Ganze dann so ein bisschen gefunden, wer in welchem Bereich einfach, sag ich mal, ein bisschen stärker ist oder auch sich mehr einbringt. Und ich würde sagen, ich jetzt speziell bin vielleicht der auf vielleicht die eine oder andere Mechanik oder Grundidee kommt, aber die anderen Jungs, die schnappen sich dann auch diese Idee, wir testen die dann auch zusammen und die schleifen das Ganze dann gerade, dass auch ein rundes Spiel dabei rauskommt.
Vor allem ein Zeichenspiel, wenn man nicht am gleichen Ort wohnt. Ihr seid ja verteilt. Ihr habt gemeinsam in München, wart ihr zusammen, glaube ich, zur Schule gegangen oder studiert gemeinsam. Und jetzt verteilt man sich da so ein bisschen in der Weltgeschichte. Wie arbeitet man dann zusammen, vor allem bei einem Malspiel? Wie geht sowas?
Also wir haben grundsätzlich mal den großen Vorteil, dass wir uns fix an 2 Terminen pro Jahr treffen. Das ist zu den Spielemessen in Göttingen und Nürnberg. Und der große Vorteil ist, das ist ein fixer Termin. Ja, also wir müssen nicht irgendwie einen Termin zu 7 finden, wo es für alle passt, sondern der steht im Kalender. Und danach richten sich in der Regel auch alle. Ursprünglich kommen wir aus dem Süden von München, genau, in Unterhaching so. Und teilweise ist da auch noch Familie. Aber natürlich ist man auch, also ich bin jetzt in die Richtung von Landshut gezogen, der Stefan nach Heidelberg. Insofern ist die Basis immer noch München, da können wir uns treffen und eben zu diesen zwei fixen Terminen bei der Spielemesse.
Trotzdem auch nochmal an dich die Frage, Christian, zu Krakel Orakel. Wie ging das dann mit dem Spiel vorwärts? Weil man muss ja unheimlich viel ausprobieren und machen. Macht man das wirklich an diesen beiden Terminen? Einer bringt ein paar Ideen mit, alle basteln zusammen und dann geht's voran? Oder stell mir das ein bisschen schwieriger vor als bei einem Spiel, wo man vielleicht ein Regelspiel hat, wo man ein bisschen gemeinsam diskutieren kann?
Ja, das ist total richtig. Also wir kombinieren diese offiziellen Termine bei der Messe immer mit so Vorabendterminen, wo wir uns dann eigentlich stundenlang noch zusammenhocken und an den Ideen tüfteln, so auch bei Krakel Orakel. Stefan kam damit um die Ecke und hat gesagt, grundsätzlich müssen wir uns jetzt mal in Richtung Zeichenspiel bewegen. So, das war so der Grundgedanke und wir wollten eben durch den Mechanismus von Krakel Orakel sämtliche Spieler, egal wie talentiert sie sind, also gute Zeichner, schlechte Zeichner, auf eine Ebene bringen, damit irgendwie so der Spielfluss möglichst gut vonstatten geht und jeder seinen Spaß dabei hat. So, und dann hocken wir uns zusammen abends und gehen quasi Prototyp für Prototyp durch, unter anderem Krakel Orakel.
Sechs veröffentlichte Spiele gibt es schon von den sieben Bazis und dann sagt Stefan zu den anderen, wir müssen mal was mit Zeichnen machen. Wie kommt man es in dem Moment drauf, wir müssen auch mal was mit Zeichnen machen? Weil das noch nicht da war, weil du die Idee hattest oder wonach sucht ihr diese Spiele aus? Die meisten Spiele bei euch oder viele Spiele haben ja einen sehr niedrigen Einstieg, sind teilweise Kinderspiele. Krakel Orakel ist auch relativ einfach. Warum also Zeichnen?
Tatsächlich arbeiten wir häufig so, dass wir das Ganze einschränken wollen. Wenn ich jetzt mir ein Spiel überlegen möchte, dann habe ich einfach eine viel zu große Bandbreite, um mir Gedanken zu machen. Je mehr Einschränkungen ich habe, umso einfacher ist es dann wirklich auf eine Idee zu kommen, weil ich einfach dann den Fokus gezielter auf ein Zeichenspiel machen kann, bei dem ich vielleicht eine gewisse Zielgruppe abholen kann. Und unsere Vorgabe war eigentlich, wir wollen eine Einschränkung haben, eine starke Einschränkung beim Zeichnen. Wir wollen quasi nicht ein leeres Blatt Papier haben, sondern es soll ja irgendwie was auf dem Papier sein, was den Zeichner hindert, frei zeichnen zu können. Und wir hatten tatsächlich auch zwei Schritte. Wir hatten in dem ersten Schritt ein leeres Blatt Papier, auf dem einige Bögen und Striche einfach waren, die man in eine Zeichnung integrieren sollte. Und die haben wir dann eben auch getestet und haben festgestellt, die Idee ist cool, also so eine Einschränkung zu haben, aber das ist nicht rund. Ich könnte diese Linien verbinden und könnte dann ein Detail in die Ecke malen. Wir brauchen eine mehr Einschränkung noch. Und dann haben wir so ein bisschen an Malen nach Zahlen auch gedacht, haben uns überlegt, ja, so ein Raster könnte eigentlich ganz cool sein und haben da eben dann getüftelt, haben so willkürliche Linien gezeichnet und haben das sehr häufig probiert, auch in kleineren Gruppen. Wir haben auch andere Testgruppen, mit denen wir auch nochmal testen, dass wir nicht so nur unsere Meinung gelten lassen. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist was, das gefällt den Leuten, das ist catchy, haben dann immer weitere verschiedene Tafeln gemacht und haben auch gesehen, gut, da kann man jetzt auch noch mal ein bisschen an der Schwierigkeit drehen und dann, ja, irgendwann waren wir happy.
Das wäre jetzt auch genau meine Frage gewesen, weil diese Einschränkung fördert ja Kreativität. Du hast es jetzt selber schon gesagt, das ist ja was wir auch in Interviews mit vielen SpieldesignerInnen erfahren haben, dass diese Einschränkung erst dazu führt, dass man dann auch auf Ideen kommt. Du bist jetzt von Anfang an mit dieser Einschränkung an das Spiel rangegangen und welche anderen Iterationen gab es da schon? Du hast gesagt, Kästchen und Malen nach Zahlen, wie schnell seid ihr dann auf diese Geschichte gekommen? Und das war dann der zündende Moment, oder?
Genau, also es waren schon der Zeitraum von dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir wollen ein Zeichenspiel machen, bis dann tatsächlich dieses Raster entstanden ist. Es waren sicher 5-6 Monate, würde ich sagen, weil wir davor eben noch mit diesem ersten Prototypen festgehangen sind. Ich sag mal, wenn man mal so eine Idee hat und denkt, ja, das mit den paar Linien, paar Strichen drauf, die verbindet man, dann hängt man erstmal da dran. Und dann dauert es, bis man das nochmal komplett über den Haufen wirft und sagt, nee, die Rückmeldung, die sind nicht gut genug, wir kommen da nicht raus, wir müssen irgendeine grundsätzliche Änderung machen. Und das war eben das, dass wir dann den Zeichner sozusagen komplett gezwungen haben, sich nur an irgendwelche Raster zu halten und gar nicht frei zeichnen durften. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert eigentlich. Aber 5-6 Monate hat es gedauert.
Ihr müsst marketingtechnisch natürlich sagen 7 Monate, aber das ist jetzt ja die nächste Einschränkung. Das nächste Spiel muss in 7 Monaten erscheinen. Ja.
Haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann ist das einigermaßen fertig und dann bietet man es den Verlagen an. Ihr bietet ja verschiedenen Verlagen das an. Ihr habt bei Hoch veröffentlicht, bei Piatnik, bei Amigo. Und jetzt kommt man zu einem Verlag, der noch nicht so prominent ist wie dem Frech Verlag. Das Logo heißt Top, was da draufsteht. Wie kam der Kontakt zustande und haben die alles gelassen, wie es war? Oder in der Regel ist es ja so, dass die Verlage gerne auch nochmal was auf den Kopf stellen. Wie war es bei eurem Spiel?
da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich den Hauptkontakt eben mit White Castle auch dann hatte. Das war so, dass der Martin Pflieger, den haben wir in Göttingen kennengelernt. Der Badi ist bei uns sozusagen der, der die Kontakte knüpft. Der ist sehr kommunikationsfreudig. Der geht auf die Redaktion zu von den verschiedenen Verlagen und unterhält sich eben auch auf einer sehr guten Ebene, wodurch er dann eben auch die Verlage an uns an unseren Tisch bringt, wo wir unsere Prototypen vorstellen. Und dort hat er den Martin Pflieger hingebracht, der das dann wiederum Anita vorgestellt hat von White Castle. Und die war fand das Spiel cool und hat dann auch recht schnell gemeint, das möchte sie gerne unter Vertrag nehmen. Und wir haben tatsächlich davor schon Kontakt mit White Castle gehabt. Also wir haben zwei Ideen mal hingeschickt, dass sie das eben testen. Die hat sie beide als ganz cool empfunden, aber dann doch für ihr Portfolio abgelehnt. Und dann dachten wir, jetzt haben wir mal die Möglichkeit, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das erste Mal mit einer Agentur, dann probieren wir es auch einfach. Und ich muss sagen, also es war toll tatsächlich, was da nochmal für ein kreativer Input reinkam. Das Spiel war zum Beispiel nicht für zwei Personen, sondern erst ab drei Spieler. Und dann eben noch so einen Kniff reinzubringen mit dieser Zwei-Spieler-Version oder einfach die Idee zu haben, zu sagen, hey, überlegt euch mal was, dass es auch für zwei Spieler geht. Und dann haben wir so einen Punkt reingebracht, dass man dann eben zwei Zeichnungen machen muss. Aber das ist halt alles initiiert durch White Castle und allein das war es schon wert. Und dann haben die eben auch den Kontakt zu Top gehabt, ja, wodurch wir dann jetzt die Nominierung erlangt haben. Was ja ganz
ist das, was habe ich gesagt? Zwei, vier, sechste, siebte Spiel, nee, sechste Spiel, was ihr veröffentlicht, deine Nominierung. Wie war das, als ihr das gehört habt?
Wahnsinn. Also wir saßen jeder so bei sich daheim, das war irgendwie unter der Woche, jeder von uns hat irgendwie viel Arbeit und Familie, haben wir das im Stream verfolgt und als dann tatsächlich der Name so genannt wurde, ist glaube ich jeder bei sich erstmal freudig, positiv ausgeflippt und haben uns dann direkt danach zusammengeschalten, um das erstmal sacken zu lassen, zu realisieren. Also und dann springst du auf einmal in so eine Bubble rein. Also mir war das überhaupt nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet. Spiel des Jahres kennt jeder, egal wie brettspielaffin man jetzt ist oder nicht. Also das ist für uns irgendwie so absoluter Luxus und wir genießen es total, jetzt auch hier zu sein in Berlin, das alles mitzumachen. Das klingt ein bisschen plakativ, aber wir fühlen uns schon wie Gewinner. So einfach, dass wir hier sind. Das ist ja schon mal eine Riesenauszeichnung. Und wenn jetzt noch irgendwie so die Kirsche auf der Sahne dazu kommt, dann glaube ich, flippen wir nochmal positiv aus.
Jetzt hat der Preis ja auch eine internationale Bedeutung oder Größe. Also wir haben es damals bei Pictures gesehen, dass danach natürlich auch das Spiel auch auf BoardGameGeek auf einmal interessant und interessiert wird. Ist ja einer der wenigen Spiele jetzt, die halt nur einen deutschsprachigen Release bisher hatten. Sind das so Sachen, wo man sich dann denkt, war das vielleicht ganz gut, sich so zu nennen für den internationalen Markt?
Die sieben Bazis, ja, tatsächlich ist es auch deutschlandweit schon ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass der Jörg vom Spieleblog, der hat auch mal eine Rezension gehabt. Das war ein Kinderspiel von uns und da hat er auch gemeint, von den Autoren Seven Bases. Und da dachte ich auch, ja, gut, es ist halt doch eher ein bayerischer Begriff, ne? Und ja, international hat es auch schon einer erwähnt, der dann Krakel-Orakel bei Boardgame gibt. Ist so ein Video erschienen, hat es dann eben ausgestrahlt und hat auch gemeint, die sieben Bazis. Die Seven Bazis, ja. Und das fand ich schon stark. Ja. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Mhm. Aber ja, ich glaube, es passt.
Also ich finde es total gut. Um ehrlich zu sein, ich bin jetzt kein studierter Psychologe, aber wenn ich es jetzt mal erinnerungspsychologisch nennen dürfte, jeder bleibt erstmal hängen oder die halt ne, so Seven Bases, sieben Bazis, derjenige, der es ausspricht, beschäftigt sich damit, der Zuhörer beschäftigt sich damit. Wenn wir jetzt irgendwie The Seven Kings oder so heißen würden, da fliegt man drüber, bleibt nicht hängen, aber Seven Bases, dann erstmal, okay, woher kommt das? Aus Bayern, Bavarian Culture, man hat direkt eine Verbindung, also das war gar nicht der Gedanke von uns, als der Name entstanden ist, aber im Nachhinein würde ich es immer wieder so wählen. Weil es einfach hängen bleibt, das ist irgendwie erstmal erklärungsbedürftig, klingt nach einem Nachteil, um die Ecke gedacht, das ist für mich ein Vorteil.
Ja, die Autokorrektur ist dann auch immer verwirrt, mit die 7 Bazis. Das heißt, es betrifft dann eher dich, Stefan, genau. Da muss man aufpassen, nochmal mit 4-Augen-Prinzip, dass da nicht sich ein N einschleicht oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Und der Name Crackle Oracle, ich war ja in Dallas auch und habe die Nominierten dort mit den US-Amerikanern gespielt. Das war dann auch sehr lustig. Crackle Oracle, oder sie wussten auch nicht genau, wie man es aussprechen soll. Habt ihr da internationale Anfragen schon bekommen für das Spiel, was Lizenzen angeht?
Also als Autorenteam sind wir da jetzt nicht ganz so involviert, auch dadurch, dass eben Anita als Agentur auch noch vorgeschaltet ist. Ich habe tatsächlich eine Anfrage erhalten per E-Mail über unser Kontaktformular von der Website. Das habe ich aber dann eben direkt an Anita weitergeleitet und die eben wieder an den Frech Verlag. Sonst wissen wir, dass da schon was passiert, aber wir haben tatsächlich noch nichts Genaues und sind auch eigentlich ganz froh, dass sich da Anita drum kümmert, weil die einfach auch die Expertise hat.
Wie ist sonst die Arbeitsteilung bei 7 Bazis? Mit 7 Leuten kann man die Arbeit ja gut verteilen, da kann jeder was machen. Hat jeder ein Spezialgebiet, betreut jemand die Website oder die übrigens 7bazis.de heißt, logischerweise, kann man auch nachgucken. Steht alles drauf, haben wir auch alle Informationen recherchiert für dieses Gespräch. Gibt es spezielle Aufgaben oder ihr seid ja eine GbR, habe ich gesehen. Zumindest 6 Namen von den 7 stehen in der GbR. Also irgendeiner scheint nicht Mitglied der GBR zu sein. Und das Foto, was ihr auf der Website heißt, da ist auch noch ein Raucherdackel drauf. Der ist aber nicht Mitglied der Bazis. Also wer hat jetzt welche Aufgabe?
Also genau zu der Frage mit den 7 Bazis und 6 Personen in der GBR. Das war, weil es einen Konflikt gab zwischen, als wir damals 2018 die GBR gegründet haben, hat der damalige der damalige Chef von einem von uns Bazis, der ist im Marketing tätig, da gab es so ein bisschen Konflikt, dass er nebenberuflich das eben nicht im Rahmen einer GBR machen sollte. Und den haben wir jetzt so im Team mit drin, entwickelt auch gerne mit, aber in der GBR ist er eben nicht offiziell mit dabei. Und Aufgabenverteilung, das ist auf jeden Fall was, was wir sinnvollerweise auch machen. Wie schon gesagt, ich bin hauptberuflich in der Forschung tätig. Da muss man sich auch immer über irgendwelche Ideen überlegen. Das heißt, das kann ich dann eben auch bei den Spielen ganz gut übertragen und versuche da erstmal so eine Grundidee reinzubringen. Und dann Chris, würde ich sagen, ist so Hauptverantwortlicher auch eher für Bereich Familienspiele, auch Spielregeln. Also wir bekommen auch immer die Regeln zugeschickt. Da ist der Chris top, dass der nochmal alles durchgeht, auch auf alle Fehler prüft. Vertragsprüfung ist auch noch ein Bereich, in dem er stark ist. Dann der Nedim bei uns ist zum Beispiel auch einer, der sehr kreativ ist. Das ist der, der im Marketing ist. Der überlegt sich auch neue Konzepte, neue Ideen. Markus ist Social Media affin, der macht alles mit Instagram, auch bei der Website ist er mit dabei. Der Badi ist derjenige, der alle bei uns an den Tisch holt, auch immer eine sehr hohe Präsenz hat er und der catcht die Leute. Also wenn ihr ihn kennenlernt, werdet ihr sicher, dann zieht er euch auch in seinen Bann. Bessert ist bei uns der Buchhalter, das heißt, der macht alles, was mit Vertragsprüfung, Steuern zu tun hat. Und Fabio ist auch Hauptverantwortlicher im Kinderspielbereich so ein bisschen, dass er eben da auch involviert ist. Da ist Badi auch stark drin, weil er 2 Kinder hat, die schon ein bisschen älter sind. Und dadurch hat jeder so seinen Bereich lang ausgedrückt.
Alles gut verteilt. Und Honorare muss man allerdings, das ist der Nachteil, die 7 teilen, ne?
So, der Rauherdackel gehört zu mir, das ist die Resi. Und ich fand's, Stefan, total interessant. Du hast nicht gesagt, da ist ein Hund auf dem Foto, sondern da ist ein Rauherdackel auf dem Foto. Und ich glaube, das hat man nur bei dieser Hunderasse, oder? Also auch das ist wieder so ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal. Die gehört fix dazu und ist so ein bisschen unser Feel-Good-Manager.
Mhm. Und die Nachfrage mit dem Teilen durch 7, da muss man halt durch mit den Honoraren. Da bleibt jetzt nicht für den Einzelnen so viel übrig, ne?
Wir sind tatsächlich von der Gründung an, haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt alles einfach durch 7 teilen, ist schön, ist gut. Aber langfristig kann es auch ein bisschen schwierig sein. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das Spiel abhängig. Das heißt, bei jedem Spiel gucken wir, wer ist wie viel involviert, wer hat sonst noch um dieses Spiel herum in diesem Jahr viel organisiert, viel gemacht. Man hat Verantwortlichkeiten wie Social Media etc. Und dann sagen wir eben auch, okay, wir haben eine große Excel-Liste, jeder kriegt an einem bestimmten Spiel so und so viele Prozente. Und das ist was, da müssen wir uns natürlich auch immer drauf einigen, aber das ist eigentlich so das fairste Prinzip, weil wenn natürlich jetzt einer ein halbes Jahr ausfällt und einer entwickelt ein Spiel jetzt, sage ich mal, zu 80% alleine, dann wäre es natürlich ein bisschen unfair, wenn der auch ein Siebtel einfach bekommen würde.
Aber ich hoffe, der Hund ist jedes Mal beteiligt und kriegt einen extra Knochen.
Ganz viel.
oder eine Wurst. Ja, was können wir euch erwarten? Das dauert ja so ein bisschen, bis man ein Spiel erwartet. Habt ihr weitere Sachen in der Pipeline? Ich habe gesehen, ihr habt noch 2 Spiele bei Wettbewerben vorgestellt, wo ihr auch in die Endrunden gekommen seid. Das heißt, es wird einiges liegen bei euch. Ist schon mit dem nächsten Spiel von den 7 Bazis zu rechnen?
Da habe ich tatsächlich aktuelle Informationen. Und tatsächlich ist es das Spiel, was beim Hypo Dice quasi auch oder halt in der Finalrunde war. Achtung Flut, dieses Spiel wird jetzt bei Haber erscheinen. Das darf ich jetzt sagen, weil es auf der Website schon präsent ist. Das Spiel wird Watt geht ab heißen. Da geht es um Wattwürmer. Und
typisches bayerisches Thema.
Richtig. Wir haben gedacht, wir erweitern uns mal ein bisschen in den Norden. Und ja, es ist ein cooles Spiel mit einem Gimmick, mit einem 3D-Aufbau, mit einer Flutwelle, dass die Wattwürmer wieder auf den Strand spielt. Und dann haben wir noch 2 weitere Spiele in der Pipeline. Eins wird quasi Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Und das wird auch eher so Kinder-Familienspiel sein. Und dann haben wir noch ein Partyspiel, was dann im Herbst darauf wieder erscheinen wird. Und wir haben natürlich einige Protos, die auch noch bei der Testung sind, ein paar sind bei Anita, ein paar bei Verlagen. Da hoffen wir natürlich auch, dass wir einen konstanten Output weiterhin bekommen.
Also viel los bei den 7 Bazis und nach diesem Interview heute spätestens kann niemand mehr sagen, ich habe nichts von Ihnen gehört. Nee. Gesehen hat man es vielleicht wegen der Nominierung zum Spiel des Jahres in diesem Jahr für Krakel Orakel.
Ja, dann vielen Dank für eure Zeit. Viel Glück. Wir sind ja wie gesagt nach der Nominierung, vor der Verleihung. Ich drücke die Daumen und dann bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank euch.
So, vielen Dank an die Bazis. Auch Glückwunsch zur Nominierung, auch wenn es dieses Jahr vielleicht nicht gereicht hat. Aber ich bin sehr gespannt, was die jetzt mit diesem Schwung weitermachen und klang auf jeden Fall sehr motiviert, dass wir da noch einige Spiele von den 7 Bazis bekommen werden. Und an der Stelle auch nochmal Entschuldigung an Eric Olsen, dass ich 7 Bazis und Flip 7 in den Topf geschmissen habe auf der Bühne, weil ich gesagt habe, das nächste Spiel kommt aus Bayern, weil ich nur die 7 gesehen habe und dann Eric Olsen aufgestanden ist und der schaut mich so an, so was? Nein, ich komme nicht aus Bayern, weil ich dann schon die 7 Bazis im Kopf hatte.
Es war halt gut, sehr warm.
Kleiner Versprecher, es war sehr warm, ja. wir haben auch Kinderspiele ausgezeichnet. Seit 2 Jahren haben wir das ja zusammengelegt, dass die Kinderspielverleihung nicht mehr separat ist, sondern die auch bei uns mit auf der Bühne sind und wir alle 3 Titel verleihen. Kinderspiel des Jahres 2025 ist Top die Torte geworden von Wolfgang Barsch, wie gesagt zum 4. Mal nominiert gewesen und er hatte, man hat es auch gemerkt, schon fast so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, nochmal zu gewinnen, weil er auch dann im Interview und auf der Bühne gesagt hat, er weiß nicht, wie lange er noch Kinderspiele macht, weil für ihn das Kinderspiel entwickeln halt auch sehr mit seinen eigenen Kindern zu tun hat und die halt auch älter werden. Es hat geklappt bei der 4. Nominierung und er kann jetzt den Hattrick holen. Als einer der wenigen Menschen kann er sich jetzt alle 3 Preise holen. Er hat ja schon Kennerspiel gewonnen, er hat Kinderspiel gewonnen. Jetzt fehlt nur noch das Spiel des Jahres, in Anführungszeichen nur. Also wir sind sehr gespannt, ob er zu dem Kreis dazugehören könnte, der alle 3 Titel für sich vereinen kann. Mitnominiert war das wunderschöne Cascadia Junior von Fertessa Alice und Randy Flynn beim Kosmos Verlag erschienen, die Junior-Version vom Gewinner und damals von Cascadia und die Mäusebande von Christoph Laura bei Game Factory erschienen. Genau, und dann hören wir doch mal Wolfgang Warsch nach dem Gewinn. Wir haben ihn dann nachdem die Emotionen aus ihm ausgebrochen sind, dann zum Interview getroffen. Tatsächlich auf der Bühne mit dem Holzpöppel. Viel Spaß beim Interview.
Legen wir mal los. So, die Preisverleihung Spiel des Jahres in Berlin ist vorbei und wir stehen neben einem überglücklichen Gewinner, dem Sieger beim Kinderspiel des Jahres, Wolfgang Warsch. Gewonnen mit Top die Torte. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Dank.
schon 4-mal nominiert worden jetzt für das Kinderspiel des Jahres. 3 Nominierungen hat es nicht geklappt. Wir erinnern uns, da gab es mal einen Sieg beim Kinderspiel des Jahres mit den Quacksalbern und Quedlinburg, aber das war jetzt die 4. Nominierung. Wie war das Gefühl vorher? Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, es könnte wieder nicht klappen?
Ja, absolut. Also mein Eindruck war, ich will jetzt nicht Eindruck sagen, aber ich war 2022 sozusagen mit einer 2/3-Chance nominiert, weil 2 meiner Spiele nominiert waren. Und dann hat halt das 3. Spiel gewonnen, auch absolut verdientermaßen. Zauberberg, ein tolles Spiel. Wir haben es immer noch zu Hause und wird immer noch rausgefischt. Aber wenn man mit einer Zweidrittelchance da reingeht, dann denkt man sich, naja, was kann da schon groß passieren? Insofern hat das dann schon tief gesessen. Und wie oft wird man denn schon noch einmal für ein Spiel nominiert? Also da habe ich mir gedacht, das war halt jetzt meine Chance. Meine Kinder werden auch irgendwann mal zu alt. Und dass ich dann 2 Jahre später nochmal nominiert wurde, also letztes Jahr mit Große kleine Edelsteine, da war schon die Hoffnung dann noch sehr groß da. Ich weiß, magische Schlüssel war gut, aber ich habe das Gefühl gehabt, der Wiederspielreiz ist schon noch sehr hoch da bei meinem Spiel. Und als es dann wieder nicht geklappt hat, das hat richtig gesessen. Das habe ich jetzt, ich habe geklatscht und gelächelt, aber das habe ich mehrere Tage, wenn nicht Wochen, gespürt. Und da muss man es halt wegschieben und sagen, komm, jetzt machen wir nochmal ein Spiel, ein gutes. Kinder sind noch jung, sie haben Spaß dran am Spielen, ich habe Spaß dran, sie zu machen. Und als ich dann ein Jahr später jetzt mit Top die Torte wieder nominiert wurde, habe ich mich so sehr gefreut, aber die Erwartung wieder zu gewinnen ist tatsächlich jetzt gering gewesen. Vor allem, weil wir haben die Konkurrenzspiele zu Hause gehabt, Cascadia Junior, wir haben die Mäusebande zu Hause gehabt. Und alle beiden Spiele haben meine Kinder wirklich geliebt. Also wir haben Cascadia Junior 12 Mal gespielt, locker, Mäusebande 6, 7, 8 Mal. Und ich habe gedacht, naja, das wird heuer sowieso wieder nichts. Und als jetzt auf einmal aus dem Umschlag Top die Torte gezogen wurde, also ehrlich, das war für mich jetzt ein emotionaler Moment, der hat mich selbst überrascht und überrumpelt und ich habe meine Tränen jetzt wirklich nur so irgendwie zurückhalten können oder auch nicht mehr zurückhalten können. Ah, das war ein riesiger emotionaler, super Moment.
Michael Menzel hat hier bei uns im Podcast gesagt, nominiert zu sein und dann nicht auf die Bühne zu dürfen beim Gewinner. Selbst der spanischen Inquisition wäre diese Foltermethode zu hart gewesen. Aber er hat dann im Nachhinein gesagt, nachdem wir ihn ein paar Monate oder Jahre später interviewt haben, hat er gesagt, es ist trotzdem dann dieses Nominiertsein ist trotzdem dann im Nachhinein ein schönes Gefühl. Aber du hast es jetzt ein paar Mal durchgemacht. Also du kannst es jetzt schwer abschätzen, aber was wäre heute Abend in dir vorgegangen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte?
Es klingt jetzt schwer, jetzt so irgendwelche Predictions zu machen, wie es tatsächlich gewesen wäre, aber es wäre jetzt nicht mehr so schlimm gewesen wie die ersten 2 Mal. Generell nicht schlimm. Ich sage mal so, hätte ich den Preis noch nie gewonnen und ich habe die Quacksalber von Quedlinburg schon 2018 einmal Spiel des Jahres gewonnen, dann hätte sich es anders angefühlt. Es ist für jeden Autor einfach eine Riesenauszeichnung, eine Riesenehre, diesen Preis zu bekommen und hat man ihn mal erhalten, dann ist es so in der Art, ja, ich habe die Auszeichnung schon bekommen, sollte es ein zweites Mal klappen, wahnsinnig toll und irrsinnig super, aber es ist jetzt nichts, wo man das Gefühl hat, das ist das eine Ziel oder was man das Auto. Ich glaube, jeder Auto hat irgendwie das Ziel, so eines Tages vielleicht mal Spiel des Jahrespreis zu gewinnen. Hätte ich es heute nicht geschafft, wäre ich natürlich auch enttäuscht gewesen und es hätte ein paar Tage nachgewirkt, aber ich wäre rangegangen, hätte weiter an den Spielen gearbeitet, hätte mich vielleicht mal geärgert und dann wäre es wieder weiter vorangegangen.
Wir müssen es vielleicht für die Podcast-Hörer mal sagen, Wolfgang Wasch steht vor uns, wir stehen auf der Bühne hier mit an dem Tisch, den die Jury auch hatte für die Preisverleihung und er steht an dem Tisch und hat den Pöppel vor sich, den Holzpöppel und den hält er fest die ganze Zeit. Den gibt er erstmal nicht mehr.
Auch nicht mehr los.
Den gibt er heute nicht mehr her. Gut, reden wir ein bisschen über Top die Torte und reden wir ein bisschen darüber, was ein Kinderspiel machen sollte. Das Wolfgang Wasch hat, das ist ein gutes Kinderspiel. Wir haben eben schon ein paar Worte gehört bei der ersten Reaktion auf der Bühne da drauf. Es soll auch den Erwachsenen Spaß machen. Es ist kein reines Kinderspiel, sondern es soll auch Erwachsenen Spaß machen. Man kennt das ja, viele Erwachsene sagen dann, jetzt muss ich wieder ein Kinderspiel mitspielen mit meinen lieben Kleinen, damit sie sich freuen. Aber darum geht es, glaube ich, gerade ganz genau, dass da alle dran Spaß haben. Und zu Hause ist bei dir auch die Zielgruppe, mit der du das ausprobieren kannst. Erzähl mal, wie das sich so entwickelt.
Also soll es auch Erwachsenen Spaß machen? Ich sage mal, das ist eher eine Vorlage, die ich mir gebe. Ich sage mal, wenn ein Kinderspiel Kindern Spaß macht und wirklich Spaß macht, sollte es wahrscheinlich nachrangig sein, wie sehr die Eltern daran Spaß haben, sofern sie sich dann aber dennoch auch die Zeit nehmen, mit den Kindern zu spielen. Mir persönlich ist es bei Entwicklung meiner Kinderspiele zu einem gewissen Maße wichtig, dass ich auch Freude am Spiel habe. Ich nehme das Spiel auch oft zu meinen Erwachsenen-Testrunden einmal in der Woche mit. Und wenn ich da halt auch ein Kinderspiel mitnehme, das jetzt nur Kindern Spaß macht und uns Erwachsenen nicht, ist es auch allein schon schwer zu testen und abzuschätzen, in welche Richtung kann man das verbessern, in welche Richtung kann man das verändern. Dennoch, natürlich, Nummer eins ist, es muss meinen Kindern Spaß machen an allererster Stelle. Und wenn es mir und den Erwachsenen noch Spaß macht, ist das sehr schön. Ich entwickle aber normalerweise ja nur Mechanismen in meinem Kopf, wo ich für mich selbst ja schon ein gutes Gefühl im Kopf habe, wo ich mir denke, das ist lustig, das könnte originell sein. Und dann setze ich es ja erst in ein Prototypen um, das ich dann eben mit meinen Kindern teste. Insofern habe ich ja meist schon mal einen Prototypen, wo ich im Kopf das Gefühl habe, da könnte ich Spaß dran haben. Also es ist nicht zwingend, Aber ich glaube, es ist schön und ganz generell ist es bei uns zu Hause schon auch so, dass Kinderspiele, die bei uns im Regal stehen, die Kinder immer die erste Wahl haben, was sie spielen wollen. Aber wir beeinflussen vielleicht unterbewusst erstens die Kinder. Manchmal ist das schon so, dass ich auch das Spiel einmal rausziehe oder mein Sohn sagt, Papa, such du drei Spiele aus und ich suche mir dann eins aus. Und dann greift man automatisch lieber zu den Spielen, die man auch gerne selber spielt, als ein Spiel, wo ich sage, naja, ich spiele es halt mit. Hauptsache, ihr habt Spaß dran. Ja.
Du hast schon oft nominiert. Jetzt ist natürlich die große, das nächste Ziel der Hattrick. Oder etwa nicht?
Naja, ist.
Also alle drei Kategorien zu gewinnen, meine ich damit.
Diese Überlegung hast du mir jetzt gerade in den Kopf gesetzt, denn bis vor ungefähr 5 Minuten war der Hattrick eigentlich fast noch sehr weit oder unerreichbar entfernt. Ich habe schon mit meinen Kollegen von mir, dem Markus Slavischek, gescherzt, der letztes Jahr Kinderspiel des Jahres gewonnen hat und mir sozusagen den Preis weggeschnappt hat. Ja. Er ist ein sehr lieber Kollege und Freund aus Wien, den ich jetzt eigentlich auch fast wöchentlich zu Testspielen treffe. Und der hat ja sogar geschafft, das Jahr zuvor ebenfalls den Pöppel zu gewinnen im Kennerspiel-Bereich mit Challengers. Wir haben gesagt, sollte ich das heute schaffen, dann müssen wir jetzt eine Kollaboration eingehen, eine sozusagen Co-Autorenschaft, damit wir dann zu zweit gemeinsam dann Hattrick schnappen und sozusagen wir uns das nicht gegenseitig wegschnappen.
Ja, ihr habt es hier zuerst gehört. Also die Mission, so wie bei Fußballern so, Mission Hattrick ist eröffnet. Aber finde ich eine ganz gute Idee, das dann gemeinsam zu machen. Warum nicht? Ich meine, ihr wohnt in der gleichen Stadt.
Hm. Auf alle Fälle. Und er wohnt jetzt sogar nicht mal so weit von mir entfernt. Er hat jetzt auch angefangen, regelmäßig zu, also ich sage mal, in Wien ist ja eine große, gibt es eine relativ große Autorenszene. Und da gibt es normalerweise 2 Stammtische in Wien, wo sich dann regelmäßig einmal in der Woche die Spielautoren treffen. Das hängt teilweise damit zusammen, wo sie auch wohnen, denn das findet sozusagen in 2 unterschiedlichen Bereichen von Wien statt. Ein Stammtisch wird von der Spielagentur Weidkastel veranstaltet, der andere Stammtisch wird von Alexander Pfister organisiert. Und da gibt es halt dann auch oft, dass jetzt zum Beispiel der Markus öfter hier dabei ist, weil er einfach auch teilweise mehr Zeit hat. Er ist Lehrer jetzt in Sommerferien und ja, vielleicht ergibt sich was in der Richtung.
Aber Spaß beiseite, ich meine, man entwickelt ja nicht für den Preis. Natürlich träumen alle AutorInnen davon, den Preis mal zu bekommen. Aber jetzt so das Gedankenspiel, du warst sehr, sehr oft nominiert. Blickst du so zurück und kannst sagen, es gibt schon gewisse Formeln oder gewisse Arten von Spielen, die da vielleicht größere Chancen haben? Also ist es tatsächlich realistisch, jetzt, wie du es gesagt hast, sich zusammenzusetzen und sagen, hey, wir können auf diesen Spielpreis hinarbeiten und deine Spielidee entwickeln, oder ist es totaler Quatsch?
Also meine einzige Formel ist, das Spiel muss vor allem meinen Kindern so viel Spaß machen, wie es geht. Das ist tatsächlich...
Abseits vom Kinderspiel jetzt, ja.
Abseits von Kinderspielen? Ach du meine Güte, ich habe meine letzten 4 Nominierungen waren Kinderspiele, da könnte ich was sagen. Generell nein. Also ich glaube, wie bei allen Autoren steht der Spielspaß im Vordergrund. Ja, ab einem gewissen Punkt kommen natürlich Abwägungen, wie lang ist die Regel, wie groß ist der Glücksanteil in Relation zur Spieldauer, zur Spiellänge etc. etc. Aber die eine Formel gibt es nicht. Letztendlich ist meine Formel, mach das Spiel so unterhaltsam wie möglich, achte initial nicht auf die Regeln und Komplexität, denn in erster Linie steht einmal das und wenn das Spiel einmal sitzt, schleif weg, was geht, schau, dass was Gutes übrig bleibt. Aber am besten ist, du findest einen Mechanismus, der gar nichts rundherum braucht und sagt, hey, der Mechanismus ist schon das Spiel. Und das ist eigentlich mein initialer Ansatz. Am liebsten hätte ich alle Spiele wie The Mind, ein Kartenspiel, das eben auch 2018 nominiert war, wo ich sage, die Idee zum Mechanismus ist das Spiel und es braucht nicht mehr rundherum. Und die Idee für Quacksalber war ähnlich, aber damit das Spiel funktioniert, musst du halt links und rechts wie mit Knete Teile dranfügen, damit das Ganze relativ stabil steht und Sinn macht. Aber mein Ziel ist eher immer zu sagen, hey, der eine nette Mechanismus, der gar nichts braucht, außer vielleicht 2 weitere Sätze und das war's.
Ja, oder man macht ein bisschen ab, was vom Mechanismus, reduziert ein bisschen, hat ein gutes Kinderspiel. Ist ja auch schon 2-mal passiert mit einer Nominierung, mit Quedlinburg, mit ganz schön clever. Der Moderator der Veranstaltung, die vor wenigen Minuten hier zu Ende gegangen ist, ein gewisser Manuel Fritsch, fragte dann auf der Bühne natürlich sofort, könnte man jetzt dann aus Top die Torte vielleicht noch was draufsetzen und daraus vielleicht dann in der Richtung arbeiten, dass man daraus dann vielleicht mal ein Familienspiel macht?
Ja, ich habe jetzt gerade auf der Bühne ja gesagt, die Frage kommt mir bekannt vor, denn du hast mir letztes Jahr exakt dieselbe Frage zu Große kleine Edelsteine gestellt. Also ich hätte mich darauf vorbereiten können. Ich habe die... Es ist so zuerst einmal die Idee für einen Mechanismus da. Ich mache sehr selten oder eigentlich nie, dass ich auf meinen langen Spaziergängen, die ich meistens mache oder fast täglich, wo ich über Spielideen nachdenke, ist selten der Gedanke da, ich nehme jetzt die Zeit her für ein Kinderspiel oder Erwachsenenspiel oder Kennerspiel, sondern die Idee ist immer, finde ich einen Mechanismus, den ich lustig finde und mit dem schupfe ich den Kopf herum Und man hat halt dann den Mechanismus und dann ist halt die Frage, passt dieser Mechanismus eher zum Kinderspiel oder zum Erwachsenenspiel? Und mit Top die Torte war ich stark in der Mitte drinnen und habe auch gerade in der Anfangsphase sehr oft die Überlegungen gehabt, wie könnte man daraus ein interessantes Familienspiel machen? Und ja, aber letztendlich habe ich es runtergeschraubt und es ist ein Kinderspiel draus geworden.
Vielen lieben Dank, natürlich herzlichen Glückwunsch dann den taufrischen Gewinner des Kinderspiel des Jahres 2025. Und viele, die internationale, die müssen dann diesen großen Holzpöppel durch den Zoll kriegen. Die Probleme hast du hoffentlich nicht.
Ich hoffe mal. Das Problem ist eher die Größe meines Koffers und was da schon alles drinnen ist. Also mal schauen.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne, gerne.
Projekt Hattrick, sage ich da nur.
Danke sehr. Ja.
So, zwei Interviews diesmal, Stefan. Du wolltest doch immer nur ein Interview im Spielboxcast haben, aber heute die Ausnahme, weil wir vor Ort waren.
Macht ja auch Spaß, wenn man mit den Betreffenden selber sprechen kann, die Emotionen erlebt und auch ein bisschen beschreiben kann, wie so das Umfeld ist. So sitzt man bei dem Podcast, das wissen die meisten ja, jeder so vor seinem PC, vor seinem Mikro und dann redet man miteinander. Ist ja auch ein schönes Format, aber wenn man sich direkt sieht und sowas aufzeichnen kann, dann da bricht in mir der alte Hörfunkreporter aus, der dann mal gerne beschreiben möchte, was er macht und was er tut. Und ja, das ist natürlich eine sehr angenehme Sache und das sollten wir bei Gelegenheit dann wieder machen, wenn wir an einem Ort sind, wo wir gemeinsam aufzeichnen können. Dann kann man auch ganz anders mit Menschen nochmal sprechen und sich absprechen. Das ist eine feine Sache. Also mir hat es Spaß gemacht und diese unmittelbare Reaktion, die wir jetzt eben gerade gehört haben von Wolfgang Warsch, das hat natürlich auch was, wenn man da direkt danach dann mit jemandem sprechen kann. Das ist so ähnlich, wie wenn nach einem Fußballspieler der Betreffende gleich gefragt wird, wie war es denn? Und dann sagt er, Skandal, das war, der Schiedsrichter hat uns verpfiffen oder wir haben das verdient. Also das ist, da kommen ein bisschen Emotionen durch und das ist auch eine Sache, die wir jetzt festgehalten haben, für längere Zeit, dass man das nochmal hören kann, weil das verschleift sich dann doch, wenn man dann einen Text liest oder so, da ist dann diese Emotion raus und von daher ist das ein sehr schönes Format, wenn man das im Podcast machen kann.
Ja. Gut, dann gib uns doch Ausblick. Du arbeitest schon an der nächsten Spielbox-Ausgabe natürlich für den August. Was erwartet uns darin?
Jo, die Nummer 4, die wird ungefähr Mitte August erscheinen und da haben wir wieder einige spannende Sachen vorbereitet. Ich habe es eben schon angedeutet. Wir haben mit Harald Schrapers und Mara Hoffmann gesprochen von der Jury Spiel des Jahres. Nochmal ein längeres Interview geführt. Wir, das ist der Kollege Andreas Becker und ich zusammen. Da haben wir mal intensiv nachgefragt bei so ein paar Punkten, die vielleicht auch viele Spieler interessieren, wie da gearbeitet wird und was man denn machen könnte, was man denn ändern könnte, was da die Hintergründe sind. Und da haben wir einige sehr interessante Antworten erhalten, dass in der nächsten Spielbox ebenso wie ein Artikel über ein Spiel, hätte ich gedacht, da ist jetzt eigentlich alles erzählt zu. Und ich war total überrascht, dass es nicht der Fall ist. Es geht um ein neues Buch, was in den USA vor wenigen Tagen erschienen ist, nur in den USA, englischsprachig. Es geht um das Buch Monopoly X. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie das Brettspiel Monopoly praktisch als Materialträger benutzt worden ist im Zweiten Weltkrieg von Geheimdienstorganisationen in den USA und in England, um Material zu transportieren, das abgeschossenen Piloten die Möglichkeit geben sollte, aus Gefangenenlagern zu fliegen und sich durchzuschlagen. Das ist eine total irre und spannende Geschichte. Da war in den Brettern war wirklich Material drin, Landkarten, Geld, Kompass etc. Und das ist eine lange Geschichte, die jetzt erst nach Jahrzehnten veröffentlicht wurde, weil da intensive Sperrfristen und Geheimhaltungsfristen drauf war. Autor des Buches ist Phil Orbanis, ein amerikanischer Spieleautor und der lange auch für Hasbro gearbeitet hat, der auch schon einige Bücher über Monopoly geschrieben hat. Und die Kollegin Sibyl Whitehead hat sich mit ihm unterhalten, hat sich mit ihm getroffen und hat da eine sehr spannende Geschichte drüber geschrieben. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte in der Spielbox gelesen hat, möchte man natürlich das Buch auch sofort lesen. Also das wird eine sehr spannende Geschichte. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel hinter dem Spiel Monopoly immer noch steckt. Und ich hatte das Vergnügen, einen Urspielboxler zu besuchen, Knut Michael Wolt. Alle kennen ihn nur unter KMW. Ist jetzt 80 Jahre alt geworden, hat ja KMW Spielplatz und praktisch damit die Online-Spielberichterstattung in Deutschland erfunden. Das Ganze wurde dann ja später dann zu Spielbox Online. Und der gute Knut ist 80 und spielt immer noch. Und das war ein sehr schönes Treffen. Und man wird sich wundern, wenn man das liest, was der noch alles zockt.
der hat noch richtig Spaß an der Sache. Das sind drei spannende Geschichten von mehreren, die wir im nächsten Heft haben. Dazu dann Rezensionen zu Kauri. Natürlich, wir müssen über die Kiwis müssen wir unbedingt nochmal sprechen. Wir haben eine weitere Besprechung zu Arx, zu dem Spiel von Leda Games und zu Wilmot's Warehouse. Wir haben den Kollegen Daniel Wüllner abgegeben. Der muss jetzt im Warenhaus schuften und Regale einräumen. Und wie es ihm dabei geht, hat er in seiner Rezension beschrieben. Und es gibt ein besonderes Schmankerl, eine weitere Rezension, die sogenannte Chatkritik, wo sich immer zwei Menschen miteinander über ein Spiel unterhalten. Das macht ja immer der Kollege Stefan Kessler. Und der hat diesmal eine besondere Paarung, mit der er uns da präsentiert. Er unterhält sich tatsächlich wundersamerweise mit Udo Bartsch über das Spiel Wundersame Wesen. Und das ist außerordentlich lesenswert. Da passieren auch einige interessante Sachen. Man merkt, die beiden sind wirklich von Geburt an Zwillinge. Die haben die gleiche Meinung, die haben den gleichen Hintergrund, die haben die gleichen Gefühle, die haben die gleiche popkulturelle Erfahrung. Und das liest sich total spannend. Und ich kann es nur empfehlen, da reinzuschauen. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten. Und jetzt sehen wir mal zu, dass die Spielbox fertig wird, damit sie dann in der zweiten Augusthälfte dann auch bei allen auf dem Schreibtisch liegt.
Sehr schön. Ich freue mich drauf, sie selber in der Hand zu halten, sowohl digital wie auch im Briefkasten. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Finalisierung des Heftes. Klingt nach einer tollen Ausgabe. Danke. Vielen Dank fürs Podcasten und wir sehen uns ja bald schon wieder auf der Spiel in Essen. Vielleicht, ich nehme mal mein Mikro mit, vielleicht erwischen wir dort ja auch wieder ein paar Leute. Da gibt es ja auch Gewinner und Gewinnerinnen dann beim Deutschen Spielepreis. Und das wird jetzt für mich auch die spannende Beobachtung. Holt sich Endeavor auch den Deutschen Spielepreis oder macht's SETI? Ich glaube, zwischen diesen beiden wird sich's ausfeiten. Oder meinst du, Bombuster hat da auch eine Chance?
Ja, ist die Frage. Es ist natürlich dann, dass viele Vielspieler abstimmen und die beiden von dir genannten Spiele sind natürlich sehr, sehr stark. Warten wir mal noch darf man ja abstimmen bis zum 31.07., also von uns aus, von unserem Aufzeichnungsdatum aus noch genau eine Woche. Wer es noch nicht getan hat, sollte es spätestens jetzt tun. Und wer glaubt, dass wir dann erst wieder zur Messe in Essen mit dem Podcast auf Sendung sind, nee, im August und im September gibt es natürlich auch eine Ausgabe.
Bis dann.
Tschüss.